Am Wochenende hat sich die Nachricht verbreitet. Sir Roger Norrington ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Natürlich wollen wir in Treffpunkt Klassik heute mit jemandem sprechen, der ihn gut gekannt und viel mit ihm erlebt hat. Und wir haben Glück. Dirk Altmann ist zu mir ins Studio in Baden-Baden gekommen. Er ist Soloklarinettist im SWR-Symphonieorchester, aber er war das eben auch schon im damaligen Radiosinfonieorchester Stuttgart, wo Roger Norrington ab 1998 und bis 2011 Chefdirigent war und in dieser Zeit mit dem Orchester den sogenannten Stuttgart-Sound entwickelt hat. Lieber Dirk, du und das Orchester, ihr habt gestern Abend noch in Freiburg Konzert gehabt, habt eine ganze Reihe von Konzerten gespielt am Wochenende. Wie habt denn ihr Älteren, also die ihr so viel mit Roger Norrington gespielt habt, reagiert auf die Nachricht? Was ist dir durch den Kopf gegangen, als sich das rumgesprochen hat?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten jetzt ja 2 Wochen quasi mit Kernrepertoire des ehemaligen RSO und vor allem mit Roger Norrington unsere Aushängeschilder, also erste Brahms und zweite Brahms. Und er war die ganzen 2 Wochen einfach präsent da, immer, bei jeder Note, bei jedem Gespräch, auch über Begebenheiten auf Tourneen. Also er war wirklich 2 Wochen lang für uns präsent. Und jetzt spielen wir das 2. Abonnementskonzert in Stuttgart und kommen von der Bühne und bekommen diese Nachricht, die natürlich alle sehr geschockt hat auch. Und wir haben uns dann natürlich jetzt auch im die letzten Tage dann doch viel auch drüber unterhalten. Und ja, es klingt ein bisschen blöd, aber wir hatten so ein bisschen ein Gefühl auch, dass Sir Roger tatsächlich so die letzte Seite seiner Lebenspartitur am Zuklappen war. Mhm. Weil wir hatten immer Kontakt auch und er hatte zu vielen Kollegen, unter anderem auch zu unserem Orchesterwart Carsten Gedecke, Kontakt. Und in die letzten Male, wo wir geschrieben haben, das war zu seinem Geburtstag im März, kamen auf einmal so ein paar persönliche Sachen, die er normalerweise very British, nicht. Da gab es eine ganz klare Distanz. Und man hat gemerkt, dass er stiller wurde und dass da irgendwie etwas passiert. Und ja, also trotzdem hat es uns natürlich tief getroffen.
Ich habe ihn ja nur von Publikumsseite her gekannt. Und da war es natürlich immer faszinierend, so diese Mischung aus großem Ernst einerseits beim Musikmachen. Aber er war ja eben auch ein wirklich unheimlich gelehrter Mensch. Ne? Aber eben andererseits dieser Lust am Witz, am Humor, der für ihn oft in der Musik gelegen hat. Da hat er sich auch schon mal mitten im Dirigieren zum Publikum umgedreht und gegrinst. Und so. Natürlich hat das Publikum sowas geliebt. Er war schon ein enorm kommunikativer Mensch einfach auch. Ne?
Ja, also das war auch, also man erinnert sich an Bilder, wie er zum Beispiel den Probensaal betritt. Und das war immer so, als wenn er zu Freunden zu Besuch kommt und sich erstmal informiert, was hat sich hier geändert, wo ist die Blumenvase, wo steht sie noch am selben Platz oder ist sie woanders, gibt es ein neues Mobiliar? Und so kam er immer rein. Er hat dann immer direkt Kontakt aufgenommen, Gespräch gesucht, neue Kollegen auch irgendwie ins Visier genommen. Und er hat sich dann einfach bequem gemacht. Er wollte einfach eine Atmosphäre schaffen, die ihm dazu anleitet, seine Mission, seine Message in einer wirklich sehr komfortablen und angenehmen Weise rüberzubringen. Und ich glaube, das war auch immer seine Mission im Konzert, dass er nicht wollte, dass es irgendwie ein Ritus wird, sondern er hat immer diesen Ritus, den es vielleicht auch gibt, unterbrechen wollen und so. Und dann schmeißt er mal seine Schuhe weg in Wien im Konzert, steigt ab und dirigiert barfüßig weiter und dreht sich eben zum Publikum. Und weil er wollte das aufbrechen. Er wollte, dass die Leute sich wohlfühlen. Ja. Das war seine Message.
Er war ja auch ein ziemlicher Spätzünder. Also bis Mitte, Ende 20 hat er Musik nur als Amateur betrieben und hat stattdessen Geschichte und Literatur studiert und hat dann auch selbst gesagt, dass er sich vielleicht auch deswegen, wenn er auf der Bühne steht, immer auch noch dem Publikum zugehörig fühlt. Also Leuten, denen Musik einfach Spaß macht, so hat er es formuliert. Hat er diese Haltung auch ans Orchester weitergegeben?
Ja, ich denke schon. Also er war immer jemand, der auch immer eine gute Geschichte parat hatte, der das Umfeld der Komposition irgendwie auch immer humorvoll umreißen konnte. Und das, ja, ich glaube, das war auch seine Mission, einfach Leute einnehmen und dass man wirklich am Abend im Konzert eine große Familie darstellt.
Mhm. Lass uns vom Stuttgart-Sound reden, den Roger Norrington ja in seiner Zeit mit euch entwickelt, etabliert hat. Wie würdest denn du, der du ja Teil davon warst, diesen Klang beschreiben oder auch diese Art Musik zu machen?
Ich habe mich oft mit ihm unterhalten, weil ich mich ein bisschen geärgert habe darüber, dass es hauptsächlich immer um diese Vibrato-Frage der Streicher ging. Und aber was wir da etabliert haben, ist eine ganz andere Form des Musizierens. Es ist ein großes Miteinander, es hat eine unglaubliche Drive gehabt. Und das hatte er einfach ermöglicht dadurch, dass er den Klang des gesamten Orchesters strukturiert hat, entschlackt hat. Wir Bläser haben natürlich unsäglich davon profitiert, weil wir wirklich auch eine Bühne hatten, weil wir eine schöne Klangfarbenzugabe auch zu den Streichern machen konnten. Also es war für uns eine großartige Zeit und vor allen Dingen hatte es einfach dieses Phrasieren, diese Artikulation und so, das hat uns zusammengeschweißt. Wir wussten eigentlich bei jeder Note ganz genau, wie wir sie spielen sollten und mussten. Mhm. Und das hat eine unglaubliche Dynamik entfaltet und das ist, glaube ich, das, was sich dann später so als Stuttgart Sound eigentlich durchgesetzt hat.
Ja, und damit war er im Grunde ja, muss man schon sagen, auch ein Vorreiter für einen ganz wichtigen Shift in der Interpretationsgeschichte. Ne? Also Norrington hat eigentlich vorgeführt, dass man die historisch informierte Aufführungspraxis auch auf ein großes Orchester übertragen kann, was ja mittlerweile eigentlich selbstverständlich ist.
Ne? Genau, also er kam, Hanukkah war natürlich der Vorreiter und so. Und wir hatten ja auch als junge Leute, weiß nicht mehr genau, wann es diese Klangrede vom Hanukkah gelesen. Und auf einmal stand bei uns jemand vor, der das eingefordert hat. Und dann eben nicht nur bei Beethoven, Mozart oder Haydn, wo man das noch irgendwie verständlich nachvollziehen konnte, sondern eben über Hanukkah hinaus, zumindest zur damaligen Zeit, auf Elgar, auf Mahler, auf Vaughan Williams, also bis ins frühe 20. Jahrhundert ausgedehnt hat. Und das hat uns natürlich auch motiviert und sagen, okay, da sind wir jetzt wirklich Vorreiter in der Sache.
Aber genau das ist ja der Punkt, das gehört auch zur Geschichte, da gab es neben großem Publikumserfolg auch immer viel Gegenwind, ne, für euch. Um nicht zu sagen, echte Glaubenskriege. Viele Klassikfans, die haben wollten damit Norrington nicht so mitgehen, zumal er eben diese Aufführungspraxis auch, wie du gerade gesagt hast, auf Wagner, Tchaikovsky oder Mahler ausgedehnt hat. Da hat man ihm dann vorgeworfen, dass er irgendwann seinen Interpretationsstil einfach aller Musik überstülpt und ohne Rücksicht auf Verluste auch. Dass er den Charakter von Werken verändert sozusagen. Wie war das denn bei euch im Orchester? Waren da alle auf seiner Linie?
Also es hat eine wirklich Entwicklung gehabt. Das muss man sagen. Also am Anfang war es einfach schwierig, weil natürlich, wenn man Vibrato weglässt, dann kann man das nicht einfach nur weglassen, sondern man muss es kompensieren. Und es ging dann darum, muss dann das auf die Bogenhand ausdehnen, Artikulation, Phrasierung und auch Klang. Das war nicht vielen Leuten angenehm, weil sie da aus ihrem üblichen Sound quasi rausgerissen wurden. Aber natürlich, je mehr junge Leute ins Orchester kamen, umso mehr wurde es akzeptiert und auch gemacht und wertgeschätzt. Und ich habe es in meiner ganzen Karriere, und ich habe viele große Maestro erlebt, ich habe es nie erlebt, dass ein Orchester bis zum letzten Konzert wirklich eine unsägliche Liebe zu einem Dirigenten entwickelt, eine gegenseitige Wertschätzung. Normalerweise ist es eigentlich ein riesen Decrescendo immer, dann ist man froh, wenn es eine neue Ära beginnt. Aber in diesem Fall, bei uns war es wirklich so, dass dieses letzte Konzert bei den Proms-Konzerten,
das wir gerade gehört haben,
ja, alle so mitgenommen hat.
Warst gerade auch ziemlich angefasst.
Ja, also da musste man wirklich die Tränen ein bisschen wegdrücken. Dass das einfach so ein Ende genommen hat, das ist auch ein Geschenk fürs Orchester, weil diese gemeinsame Haltung zu einem Dirigenten und dieses gemeinsame Erleben erlebt man wahrscheinlich tatsächlich nur einmal in seinem Leben.
Mhm. Und er war natürlich auch ein toller Musikvermittler. Ne? Er hat einfach toll über Musik sprechen können, hat einfach tolle Einführungen auch gehalten zu einer Zeit, als regelmäßige Musikvermittlung noch gar nicht so selbstverständlich war letztlich. Ne? Ich muss dich aber schon noch fragen nach deinen ganz besonderen Norrington-Momenten, deinen persönlichen. Was waren so deine ein, zwei absoluten Highlights oder besonders schönen Momente in den Jahren mit ihm?
Ja, man, wenn einem Bilder in den Sinn kommen, hat man natürlich immer diesen Humor, diesen Witz und so. Also ich bin ihm unsäglich dankbar für fast 20 Jahre Probenarbeit, die nicht eine Minute langweilig war. Mhm. Also er hat immer seine Arbeit war immer verfolgenswert, immer hatte einen tollen Bogen, man war immer dabei. Also das ist ungewöhnlich und dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar. Aber es gab einfach Momente, wo er einfach unglaublich humanistisch war und so. Und ich erinnere mich an dieses furchtbare Drama in Norwegen, wo da ganz viele Schüler ermordet worden
auf
sind.
Auf Utøya, ja.
Genau, und wir kamen in die Probe. Und er kam rein und ist auf unsere Bratschistin, Gru, die Norwegerin ist, zugegangen, hat sie umarmt. Und das war so ein wunderbarer Moment. Und ich weiß nicht mehr, was wir gespielt haben. Es war auf jeden Fall nichts irgendwie Trauriges oder so, sondern, und er hat es dann geschafft, trotzdem wieder in seine Vermittlerrolle, in seinen Spaß, und sagt, wir müssen die Welt mit dem, was wir machen, besser machen. Und das war wirklich ein, finde ich, wunderbarer Moment, wo auch das Orchester gesagt hat, er kümmert sich eigentlich schon auch um jeden Einzelnen. Und natürlich, was niemand von uns vergessen wird, ich habe es gerade schon angesprochen, ist das letzte Konzert bei den Proms des ehemaligen RSO Stuttgart, wo er uns dann auch nach einer fulminanten ersten Brahms und so und Standing Ovation von 7000 Briten dann die Möglichkeit gegeben hat, uns zu verabschieden in diesem Saal. Und es war mucksmäuschenstill. Unsere Konzertmeisterin hat eine Rede gehalten. Er war auch sehr konzentriert. Und dann haben wir eben Nimrod nochmal als Zugabe gespielt. Und meine Frau saß im Publikum und sie hat gesagt, es haben wirklich sehr viele Zuhörerinnen, Britinnen und Briten auch geweint.
Dirk Altmann, Solo-Klarinettist beim SWR-Symphonieorchester, hat sich hier für uns an Roger Norrington erinnert. Lieber Dirk, tausend Dank fürs Kommen.
Vielen herzlichen Dank.